Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich bin heute unfassbar aufgeregt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Episode 100. Und ich freue mich wie verrückt über meine heutigen Gäste. Zwei von ihnen waren nämlich schon mal hier vor etwa 75 Dekaden. Ich sitze heute hier bei Mehr als Lernen, der gemeinnützigen Bildungsinitiative in Berlin-Mitte für Gesamt-Berlin. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Okay, nochmal ganz kurz, ich erwähne nochmal ganz kurz die Namen. Marie Gründel, ihrerseits die Chefin dieser Veranstaltung hier. Robert Mühling, du warst auch schon mal hier.
Richtig.
Hast gerade erzählt, du machst jetzt einen Master und willst dann Lehrer werden.
Ja, genau. Und weiterhin auch Seminarleitung bei Mehr als
Lernen. Genau. Wobei, mit dem Lehrer sagen wir noch nicht so laut, wir brauchen dich ja hinterher noch. Nicht, dass sich dann hinterher alle um dich reißen.
Das wäre schon in Ordnung.
Du treibst die Preise in die Höhe, Robert. Charlotte Noack, ja. Du bist FSJlerin hier.
Genau.
Und dann haben wir noch den Jona Karberg.
Genau, hallo.
Du bist hier als Seminarleitung.
Genau, als Seminarleitung und im Team Schule gestalten.
Fantastisch. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass wir zusammengefunden haben für diese Episode. Mir war das ganz wichtig, tatsächlich nochmal so ein bisschen, es ist ein bisschen komisch, wenn ich sage, auf die Schülerperspektive zu gucken, weil ihr seid ja nun wirklich alle keine Schülerinnen und Schüler mehr, aber ihr habt hier natürlich mit wahnsinnig vielen Schülerinnen und Schülern zu tun. Und insofern interessiert mich jetzt mal sozusagen aus eurer Sicht, euer Blick auf die jetzige Schülerinnen und Schülergeneration, vielleicht mal so gucken, was hat sich vielleicht verändert in den letzten Jahren. Da habt ihr ja diverse Vergleichswerte auch. Und ich bin ganz gespannt darauf. Wie geht's denn euch?
Gut, danke. Danke, dass wir einmal hier sein dürfen. 100. Folge, auch für uns besonders. Ich glaube, wir freuen uns alle auf den Schnack und einmal über aktuelle Themen der Jugendlichen, was so wichtig ist, zu sprechen.
Okay.
Jetzt wird hier ganz viel genickt.
Jetzt wird hier ganz viel genickt. Okay, den Drive müssen wir irgendwie noch finden. Mit vier Leuten ein Gespräch zu führen, ist auch immer interessant. Passiert manchmal. Ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Wie geht es denn den Schülerinnen und Schülern aus eurer Sicht im Moment?
Ich würde sagen, wir sind ja, du hast es ja schon richtig erkannt, selbst keine Schülerinnen und Schüler mehr. Deshalb ist das gar nicht so leicht, die Frage zu beantworten, weil wir können ja nicht in die Köpfe von den Menschen gucken, mit denen wir unterwegs sind. Und um wirklich rauszufinden, wie es den Schülerinnen und Schülern geht, glaube ich, muss man mit Schülerinnen und Schülern dann sprechen in so einem Podcast. Aber du hast natürlich recht, wir haben schon viel Einblick in viele unterschiedliche Schulen jedes Jahr und dadurch auch viele unterschiedliche Schülervertretungen, die sich engagieren. Ich würde sagen, von dem, was ich so mitbekomme, dass es weiterhin Jugendliche in Schulen gibt, die sich engagieren, die optimistisch sind und Lust haben, Sachen zu verändern und auf der anderen Seite aber auch problembewusster sind, würde ich sagen. Also es geht häufiger als noch vor 4 Jahren um größere gesellschaftliche Zusammenhänge, Jugendliche organisieren in Schülervertretungen häufiger mal eine Demonstration, zum Beispiel gegen Rechtsextremismus, als vielleicht noch vor 5 Jahren. Ja.
Und ich finde auch, also wir befinden uns ja schon eher in einer Zeit, die von multiplen Krisen geprägt ist, was irgendwie auch immer wieder in den Medien zu lesen ist. Und ich finde, das zeigt sich auch in der Schule. Also ich finde, also ich würde Robert zustimmen, es gibt irgendwie diesen vorsichtigen Optimismus und das Problembewusstsein. Auf der anderen Seite irgendwo auch, also ich nehme so ein bisschen Erschöpfung auch wahr, von irgendwie stapeln sich so die Nachrichten in den Medien und auch so ein Dringen, also so ein Wunsch nach mehr Wir und mehr Miteinander. Und ich finde, das zeigt sich auch, also wir arbeiten ja sehr projektbasiert auch mit den Schülervertretungen zusammen, dass die einmal die Möglichkeit bekommen, Schule so zu verändern, indem sie Projekte umsetzen, zum Beispiel durch eine Projektwoche oder durch Anträge in der Schulkonferenz. Und da zeigt sich schon, Dinge, die fürs Miteinander wichtig sind und Gemeinschaft irgendwie schaffen, dass das ein bisschen präsenter geworden ist als in den letzten Jahren.
Daran anknüpfend vielleicht würde ich sagen, dass mein Respekt auf jeden Fall den vielen SchülervertreterInnen in Berlin gebührt, einfach aus dem Grund, dass sie es heutzutage mit so vielen Krisen zu tun haben und trotzdem sich engagieren und trotzdem dabei sind und gucken, wie sie so in ihrem Wirkungsfeld agieren können. Und ich finde, da kann man schnell in so ein Gefühl von Ohnmacht rutschen, aber ich begegne in der Praxis tagtäglich SchülerInnen, die Lust haben, anzupacken und was zu verändern. Das finde ich ganz großartig.
Ich würde mich anschließen bei den schon gesagten Sachen. Ein Thema, was mir viel begegnet ist auf den Schülervertretungen oder auf den Fahrten dieses Jahr, ist so das Thema Religion und Gebetsraum.
Okay.
Das war ein Projekt, was also ich weiß nicht, wie es die letzten Jahre war, aber ich, mir war das vorher nicht so im Kopf. Was ich dieses Jahr viel mitbekommen habe, dass das versucht wurde umzusetzen. Also das auch als Thema, das irgendwie präsenter geworden ist.
Okay. Ich hätte es vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen sollen für die Leute, die euch jetzt bisher noch nicht vielleicht kannten. Darüber haben wir uns damals in Episode 25 sehr ausführlich unterhalten. Ihr arbeitet mit den Schülervertretungen zusammen, macht die Schülervertretenden fit für Beteiligung. Es war gerade schon der Punkt, manchmal geht es ganz schön langsam. Wie hält man diese zarte Flämmchen irgendwie vielleicht aufrecht, diese zarte Flämmchen der Begeisterung, auch wenn es manchmal wirklich, wirklich kleinteilig ist, was da besprochen wird?
Wertschätzung und Anerkennung, würde ich da einmal sagen. Also wir haben es in der Schule mit einem System zu tun, wo ich auch als Schüler die Erfahrung gemacht habe, dass es ganz schön herausfordernd sein kann, Dinge zu bewirken, zu verändern und aktiv zu werden, weil ich neben meiner Schülervertretungsarbeit ja auch einen Unterricht habe, Hausaufgaben, die ich erledigen muss, Klassenarbeiten. Also das merke ich auch, dass das immer wieder auch Thema ist bei den SchülerInnen. Wie vereinbare ich eigentlich mein Engagement dann mit Schule und allen anderen Dingen, die ich so mache? Sich bewusst zu sein darüber, dass SchülerInnen diese Gleichzeitigkeit haben, aber trotzdem wertschätzend jedem kleinen Schritt gegenüberzustehen, da sehe ich so ein bisschen unsere und meine Rolle.
Ja, würde ich mich anschließen. Also ich glaube, dieses Kleinschrittige ist was auf jeden Fall hilft, was mir damals, als ich noch in der Schülervertretung war, auch immer sehr geholfen hat, so kleine Erfolge auch richtig zu feiern und wenn das Projekt dann steht, dann auch mal mit der ganzen Schule drauf zu gucken und irgendwie zu sagen, toll, wir haben es geschafft. Das hilft auf jeden Fall.
Ja, und was ich noch ergänzen würde, ich glaube, aus so einer Erwachsenenperspektive guckt man sich Veränderungen an und denkt dann häufig schneller groß als die Jugendlichen selbst. Also dann geht es irgendwie um Veränderungen in der Schulordnung oder Hausordnung, Rhythmisierung, andere Fächer, andere Lernformate. Aber als Jugendliche habe ich auch selber die Erfahrung gemacht, damals, als ich in meiner Schülervertretung aktiv war, dass die Dinge, die mich am meisten stolz gemacht haben, eigentlich die ganz kleinen Sachen waren, die ich dann aber irgendwie ganz alleine gemacht habe. Okay, ich habe zum Beispiel mal, als ich in der Schülervertretung war, eine Tauschbibliothek in der Schule eingeführt. Das war ein Projekt, was, also diese Tauschbibliothek hat den Namen eigentlich gar nicht verdient gehabt. Das war ein altes, kaputtes IKEA-Regal, was ich, wo ich trotz Brandschutzverordnung dazu die Möglichkeit bekommen, das einfach in den Flur zu stellen und dann standen da so 10 Bücher drin und das war dann die Tauschbibliothek und ich war so stolz darauf und das war eine ganz kleine Sache, aber ich bin da jeden Tag dran vorbeigelaufen und habe gedacht, das habe ich gemacht. Das war total cool für mich und ich glaube, von solchen Dingen gibt es noch mehr, dass auch kleine Veränderungen große Selbstwirksamkeitserfahrungen sein können für junge Menschen, wenn sie das halt zum ersten Mal so erleben.
Also ich finde das so ein bisschen die Frage, es geht am Ende ja so ein bisschen, wann fühle ich mich selbstwirksam und wann nicht. Und Selbstwirksamkeit bedeutet ja eigentlich, ich habe Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, ich habe Traum mir zu, Einfluss zu nehmen. Ich habe den Eindruck, ich kann Herausforderungen meistern und eine eher geringere Selbstwirksamkeit zeigt sich ja eher, dass ich das, also sagen, da das nicht habe, dass ich irgendwie resigniere, dass ich irgendwie auch vielleicht, wenn mir jemand Kritik äußert an meinen Vorschlag, ich irgendwie sage, okay, dann doch nicht. Und bei hoher Selbstwirksamkeit nehme ich das vielleicht eher als Ansporn. Und also Tali hat ja gerade dieses Thema aufgemacht, Gebetsraum ist irgendwie ein Thema, was mehr geworden ist in ihrer Wahrnehmung. Und ich finde, da kann ja auch ein kleiner Erfolg sein. Ich habe Menschen gefunden, die mich da unterstützen. Ich habe Lehrkräfte, die sagen, komm, wir kriegen das hin, aber anders, vielleicht anders als ursprünglich gedacht. Oder ich habe es überhaupt geschafft, dass das Thema in der Schulkonferenz oder auch bei den Lehrkräften oder bei den Erwachsenen ist. Und ich finde, das kann Motivation ja auch aufrechterhalten, ohne dass ich das geplant habe in meinem Projektmanagement, dass das der nächste Schritt ist.
Vielleicht eine kurze eigene Erfahrung, also genau zu dem Punkt. Also ich bin ja auch Mitglied in der Schulkonferenz, in der Schule meines Kindes und da habe ich tatsächlich gerade gestern Abend erst wieder dieses Erlebnis gehabt im Austausch mit den Schülerinnen und Schülern, dass die sind noch relativ neu in dem Gremium, überrascht waren, dass man bereit war, nicht nur ihnen zuzuhören, sondern ihre Position irgendwie auch einfließen zu lassen. Also das hat sichtbar was mit den Jugendlichen gemacht an der Stelle. Und das ist halt auch so ein Moment, also ne, was jetzt gerade sozusagen der Punkt gewesen ist. Manchmal sind es einfach auch so die kleinen Dinge. Selbst wenn man in dem Moment nichts Großes entscheidet, aber dieses Gefühl, ich werde hier gehört, ich werde hier wahrgenommen.
Auf jeden Fall.
Ja, ich würde auch sagen, ernsthaftes, aktives Zuhören macht schon total viel aus. Und demgegenüber eine Sache, die ich als total schwierig wahrnehme, wenn sie passiert und auch demotivierend für SchülerInnen ist, wenn sie ein Anliegen formulieren und damit zum Beispiel auf Schulleitungen zugehen oder auf Lehrkräfte und die Lehrkräfte sagen, ja, da müssen wir dann nochmal gucken, arbeitet es doch nochmal ein bisschen ausführlicher aus, und in Wirklichkeit hat die erwachsene Person in dem Moment schon, ist schon zu der Einschätzung gekommen, na, das wird wahrscheinlich nichts, aber man schickt die Jugendlichen nochmal so auf den Weg und sagt ihnen, ja, mach doch nochmal, und dann wird es beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal Vorsprechen abgeschmettert. Ich weiß nicht, warum das passiert. Manchmal erzähle ich mir die Geschichte, dass Menschen dann in dem Moment halt nicht die Zeit haben oder noch nicht die Entscheidungsgrundlage irgendwie ihre, oder die das noch nicht so weit ausgereift ist, dass sie ihre Sorgen äußern können. Aber das nehme ich als total frustrierend für Jugendliche wahr, wenn sie so immer weiter geschickt werden, mehr ehrenamtliche Arbeit zu machen und dann am Ende aber trotzdem einfach nichts damit passiert. Da würde ich mir wünschen, dass, wenn so ein Fall eintritt, Erwachsene dann auch ehrlicher sind und sagen, nee, aus den und den Gründen nicht. Und dafür nehme ich mir jetzt auch 10 Minuten Zeit, euch das einmal zu erklären oder zu sagen, im besten Fall, wie das anders gehen könnte.
Also was ich halt einfach auch immer wieder merke, so gerade so in diesem Komplex Schulkonferenz, auch im Austausch mit Schülerinnen und Schülern und auch auf anderen Ebenen im Austausch mit Schülerinnen und Schülern, man muss sich einfach, und ich gebe zu, das ist auch für mich dann bisweilen eine Herausforderung, man muss sich wirklich bewusst machen, man muss die SchülerInnen ja irgendwo erstmal abholen. Also ich komme halt mit einer 25-jährigen Berufserfahrung und bewege mich natürlich anders in so einer Schulkonferenz als irgendwie ein Schüler, der jetzt irgendwie heute Nachmittag, also in der 8. Klasse vielleicht ist, und das irgendwie nebenbei noch irgendwie macht und versucht sich irgendwie rinzuwursteln, der hat keine Ahnung von Brandschutzverordnungen, woher auch. So, ja, und ich finde, das muss man dann halt einfach mitnehmen, ein Stück.
Ja, und ich finde auch, also ich finde, was oft vergessen wird, also auch wenn die Schulkonferenz für 2 Jahre gewählt wird, sind die, ich nenne sie jetzt mal die Erwachsenen, also die Lehrkräfte, die Erziehungsberechtigten, meistens ja für mehrere Jahre oder mehrere Perioden auch, ja, in der Schulkonferenz. Oder es gibt wenigstens 1 oder 2 Personen, von denen das meistens nicht die erste Legislatur ist. Mhm. Und die, also sozusagen Schule und Schulsystem, was Schülerinsicht angeht, ist ja darauf ausgelegt, dass irgendwann endet ja meine Schulzeit. Und normal, also so wie ich das erlebe, kommen auch meistens in die Schulkonferenz das SchulsprecherInnen-Team oder Menschen, die schon ein bisschen erfahrener sind. Mhm. Aber die können sich gar nicht so einen Erfahrungsschatz aufbauen wie die Lehrkräfte oder die Schulleitung oder auch die Erziehungsberechtigten.
Da muss ich sagen, das ist eine Sache, die ich ganz toll finde an dem Beruf, mit SchülerInnen zu arbeiten und sozusagen Selbstwirksamkeitserfahrung zu ermöglichen, weil wir versuchen mit unseren Seminaren und unserem Programm zum einen erstmal diese Selbstwirksamkeitserfahrung zu ermöglichen. Das habe ich immer irgendwie im Blick als Seminarleitung und gucke natürlich, wie entwickeln sich die SchülerInnen, was nehmen sie hier gerade vielleicht auf einer Metaebene auch mit im Prozess, jetzt ein Projekt zum Beispiel umzusetzen. Dann bin ich natürlich auch interessiert daran, dass das Projekt am Ende umgesetzt wird. Und ich versuche dann auch noch eben die Kompetenzen zu vermitteln, damit ich das alles umsetzen kann. Also sozusagen dieses Stichwort Wissensvermittlung, zu wissen, welche Rechte und Pflichten habe ich eigentlich als Schülerin in der Schülervertretung, wie kann ich mich überhaupt einbringen und wo kann ich vielleicht auch mal mit einem Gesetzestext argumentieren, dass ich das jetzt darf. Also sozusagen auch konkret Wissen über das Berliner Schulgesetz, das vermitteln wir auf unseren Fahrten. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die Entscheidungen treffen, häufig ähnlich viel Ahnung davon haben wie SchülervertreterInnen nach unseren Fahrten, um es mal diplomatisch noch zu formulieren. Und da muss auch an der gesamten Schule ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darüber geschaffen werden, was steht denn eigentlich in diesem Schulgesetz über SchülerInnenbeteiligung, weil da stehen meines Erachtens ganz coole Sachen drin eigentlich.
Definitiv. Was mich mal interessieren würde, also du hast gerade schon einige Sachen dazu gesagt. Wie macht man denn das? Also wie macht man Schülerinnen und Schülervertreter fit für die Aufgabe, die sie haben? Weil ich merke das bei Eltern immer wieder, also ich bin nun Elternvertreter, hatte ich das schon erwähnt, auch Gesamtelternvertreter bei uns, und es gibt jedes Jahr, gibt es natürlich eine Rotation in diesem Gremium, in der Elternvertretung, da hatte ich auch in anderen Elternvertretungen davor, und du fängst mit einem relevant großen Teil der Elternschaft, die dann dazukommen, wirklich von vorne an. Und ich finde das wahnsinnig anstrengend und auch wahnsinnig zeitintensiv, ne, weil du dir ja wirklich jedes Jahr irgendwie aufs Neue anfängst. Und ich habe da noch keine eindeutige oder keine richtige Antwort drauf gefunden. Wie macht denn ihr das?
Zuallererst stelle ich immer erstmal die Frage, wann habt ihr euch das letzte Mal in der Schule vielleicht ungerecht behandelt gefühlt oder hättet gerne bei irgendwas mitgeredet, wo ihr irgendwie mitbestimmt hättet? Und dann ist meistens schon mal eine halbe Stunde rum, weil ich dann so viele Antworten kriege. Wir versuchen das dann immer relativ schnell durchzumoderieren, aber sozusagen, es gibt viel Bewusstsein darüber, was eigentlich besser laufen könnte. Und darüber genau gucken wir dann, wo kann einem das Schulgesetz weiterhelfen, wo können wir vielleicht auch mit unserem Wissen, unserer Erfahrung anknüpfen. Und so ergibt sich das dann eigentlich. Und natürlich machen wir das dann nicht jedes Jahr auf den Schülervertretungsfahrten. Also wir haben meistens Kooperationen, die dann über mehrere Jahre hinweglaufen und dann über die Zeit, also mit den Schulen, mit denen wir jetzt schon ein paar Jährchen zusammenarbeiten, da etabliert sich dann auch so eine Art von, ich nenne es immer SV-Kultur, wo also SchülerInnen dann, also ältere SchülerInnen dann auch das Wissen an die entsprechenden jüngeren Jahrgänge weitergeben in kürzeren Dialogen als jetzt in einem 3-Stunden-Workshop.
Ja, das, was Jona jetzt schon angerissen hat, zu sagen, passiert bei uns auf Schülervertretungsfahrten und die machen wir mit Schülervertretungen, die mit uns kooperieren, einmal im Jahr für 4 Tage. Und ich glaube, das ist auch das Zentrale. Man kann nicht davon ausgehen, dass dieses Wissen und diese Kompetenzen sich einfach so in einem Gremium weitergeben, sondern das erfordert Zeit und das erfordert Energie und sich mit Menschen hinzusetzen und diese Frage zu stellen und danach darüber zu sprechen, okay, was ist denn jetzt das Schulprogramm, was ist die Hausordnung, welche Fragestellung, die von euch gerade kam, wo ihr gern mitgesprochen hättet, welche hätte man eigentlich an welchem Ort in der Schule, an welchem Gremium behandeln können und wer sitzt da eigentlich drin? Das ist eine 3-stündige Workshop-Einheit, die dann stattfindet für alle Menschen, die zum ersten Mal in der Schülervertretung sind, auf so einer Fahrt, und die Älteren machen in der Zeit Aufbau-Workshops mit anderen Themen. Aber das braucht es, glaube ich, auch, damit Menschen da handlungsfähig werden. Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass Schülervertretungen die Möglichkeit haben, sich freistellen zu lassen vom Unterricht, um das zu lernen, weil das fällt nicht vom Himmel, dass sie mitbestimmen können. Dafür brauchen sie Kompetenzen und die müssen sich entwickeln.
Und also ich finde auch, damit das funktioniert, braucht es irgendwie eine Arbeitsfähigkeit. Also ich muss wissen, wer ist eigentlich da in meinem Gremium, was den Personen vielleicht auch wichtig, welche Vorerfahrungen bringen die Menschen vielleicht auch mit, um dann irgendwie zu gucken, wie kann das aufgebaut werden. Das, was Jona und Robert gerade beschrieben haben, ist ja irgendwie auch ein Aufbau von Fachwissen und also welches Gremium kann ich wo anrufen, wer darf eigentlich was entscheiden, was sind meine Rechte als Schülerin. Und ich merke schon, wenn in dieser Runde dann einmal kommt, okay, das und das dürft ihr eigentlich alles verändern oder da einmal anfassen, gucke ich vor allem bei Personen, die neu in der Schülervertretung sind, oft in so große, aufgerissene Augen. Mhm. Oha, das war mir gar nicht bewusst, voll cool. Und dann sozusagen kommt dadurch irgendwie schon die Motivation zustande. Und unabhängig von Schülervertretung hat Schule ja eigentlich eher immer neu zusammengewürfelte Gremien. Und in meiner Wahrnehmung geht es dann schnell so um die inhaltlichen Themen und was sind jetzt die nächsten Themen auf der Agenda. Und es wird sich selten einmal Zeit genommen, um zu schauen, wie sind die Erfahrungslevel, warum engagieren sich Menschen eigentlich auch in dem Gremium. Ich glaube, da sind die Motivationen auch total unterschiedlich. Und sich dafür dann bei uns auf Fahrten oder auch in Sitzungen einmal Zeit zu nehmen, halte ich eigentlich für essentiell, damit die inhaltliche Arbeit dann auch funktioniert.
Also das, was Marie gerade gesagt hat mit den großen Augen, kann ich auf jeden Fall doll unterstreichen. Ich weiß noch, als ich in der 8. Klasse das erste Mal auf Schülervertretungsfahrt war, hatte ich genau diesen Moment, dass ich irgendwie so gedacht habe, wow, okay, ich kann wirklich was verändern. Und es ist nicht nur so, die Schulleitung ist so, ja, ihr dürft auch mitmachen, sondern es gibt wirklich eine Grundlage dafür, dass man da irgendwie Möglichkeiten hat und mitbestimmen kann. Und ich finde es auch total wichtig, das einmal so zu vermitteln.
Ich finde das immer total interessant, wenn man mit Leuten aus der Schulgemeinschaft, egal ob sie nun Schülerinnen oder Schüler oder Eltern sind, wenn man denen sagt, ihr könnt in fast allen Gremien Anträge stellen. So, was? Ich kann als Elternteil in der Fachkonferenz einen Antrag stellen? Ja, kannst du machen. Kannst zwar nicht abstimmen, aber kannst ihn stellen.
Ja, das ist der große Augenmoment, den es dann, wo SchülerInnen dann manchmal große Augen bekommen. So dieser Moment, wenn sie erfahren, die Schulkonferenz ist paritätisch besetzt und was bedeutet das jetzt eigentlich für uns, wenn wir was verändern wollen? Wen müssten wir denn überzeugen vielleicht? Das ist dann häufig mehr als gedacht.
Ja.
Mehr Mitbestimmungsmöglichkeit.
Definitiv, wobei ich tatsächlich feststelle, so in meiner Arbeit, auch im schulübergreifenden Vergleich, dass da trotz allem immer noch, also sehr an einzelnen Personen trotzdem hängt am Ende, ob es funktioniert oder nicht. Und tatsächlich auch Schulleitungen da wirklich eine Schlüsselrolle haben. Ne? Selbst wenn jetzt, also die Rechte sind natürlich bei allen gleich. Ne? Alle Schülerinnen und Schüler berlinweit haben die gleichen Rechte. Aber bei der Frage, wie können sie die auch tatsächlich am Ende wahrnehmen, spielt so die demokratische Beteiligungskultur von Schulleitungen eine sehr, sehr große Rolle. Ja, okay. Aber,
ja, also auf jeden Fall. Und ich finde, also, ich würde sagen, den Unterschied, den ich wahrnehme an Schulen ist, was ist eigentlich meine Haltung, als sei es als Schulleitung oder als Lehrkraft oder auch als Elternteil, wie will ich eigentlich partizipative Haltung leben und schon das Bewusstsein darüber, auch wenn der Rahmen im Schulgesetz irgendwie abgesteckt ist, bedeutet für mich eine partizipative Haltung schon, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss Dinge einordnen und irgendwo auch eine Abgabe von Macht. Und das muss ich als erwachsene Person in welcher Funktion jetzt auch immer auch wollen, beziehungsweise dahinter stehen, und dadurch werden Dinge für mich wahrscheinlich auch aufwendiger, weil ich dann vielleicht Entscheidungen anders erklären muss, situieren muss, ausholen muss oder was auch immer, und das muss halt passieren, und das ist für mich eher eine, auch, also für mich vor allem eine Haltungsfrage.
Ja, ich finde, es ist ja total einfach zu sagen, SchülerInnen-Partizipation, Mitbestimmung ist toll, solange die Jugendlichen auch die Meinung vertreten, die ich selber vertrete. Und bei Themen, wo das anders ist, naja, dann halt nicht. Und das ist schon das, was ich manchmal wahrnehme in Schule, dass Menschen diese Haltung fahren und dann Jugendlichen sagen, ja, warum müsst ihr denn jetzt wirklich nochmal eine SV-Sitzung machen? Geht das nicht auch seltener? Also da spielt dann ja auch Macht mit. Die Jugendlichen haben ja nicht, können sich ja nicht an die Schulgesetzpolizei wenden und sich wehren, wenn jemand ihnen nicht ihre Rechte gewährt. Und das ist schon ein Problem. Deshalb würde ich das unterstreichen, was du sagst. Es ist die Haltung, Macht abzugeben und auch Leute mit Jugendliche mitbestimmen zu lassen, wenn sie anderer Meinung sind als man selbst, und nicht da die eigene Macht der Rolle oder einfach des Altersunterschiedes zu benutzen, um das unterzubuttern.
Und wenn das jetzt hier eine Schulleitung oder Person in Entscheidungsverantwortung hört, dann würde ich vielleicht einmal den Appell richten, dass das, was SchülerInnen in der Schülervertretungsarbeit machen, nicht ein leerer Raum ist, wo sie am Ende rausgehen und nichts mitnehmen. Also was ich immer wieder sehe, ist, dass SchülerInnen da Dinge umsetzen und Selbstwirksamkeitserfahrung haben, die sie so nirgendwo anders kriegen. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die viele hier im Raum gemacht haben und die einen ein Leben lang begleitet. Und da würde ich sagen, kann man auch mal die 2 Unterrichtsstunden für einräumen im Monat, dass SchülerInnen gewährleistet wird.
Ja, du hast gerade einen schönen Begriff gesagt, Schulgesetzpolizei. Ja. Das ist so ein Thema, vielleicht bringe ich das an anderer Stelle irgendwie nochmal an, vielleicht auch hier im Podcast. Wer ist denn die Schulgesetzpolizei in der Schule?
Wenn ich das jetzt als Testfrage verstehe, dann würde ich sagen, die Schulaufsicht. Am ehesten noch, nicht so richtig. Ja doch, das passt vielleicht am ehesten.
In der Schule, wer ist in der Schule die Schulgesetzpolizei?
Ach, in der Schule?
In der Schule.
Naja, am Ende muss die Schulleitung dafür sorgen, dass die Regelungen eingehalten werden. Und das ist aber ja auch genau. Also an der Stelle, wo ich es gerade angesprochen habe, sieht man ja dann schon die Problematik für SchülerInnen. Die Wege sind nicht besonders einfach, würde ich sagen, die man gehen muss, wenn irgendwas nicht funktioniert. Schon ja nicht für Erwachsene und insbesondere nicht für SchülerInnen.
Genau das ist der Punkt, was ich nämlich auch immer wieder feststelle, auch in der Elternvertretung. Du landest am Ende, wenn du ein Problem in der Schule hast, kommst du immer wieder beim Schulleiter raus, der aber vielleicht nicht selten der Grund ist, warum das Problem so ist, wie es ist. So, also die Schulleitung ist total, und das ist jetzt gar nicht persönlich gegen einzelne Schulleitungen gerichtet, sondern ist einfach, glaube ich, wirklich ein strukturelles Problem in diesem Schulgesetz, dass der Schulleiter quasi operative ist, der Schulkonferenz vorsitzt und gleichzeitig am Ende noch prüfen muss, ob das irgendwie alles rechtskonform ist, was da stattfindet. So, da ist aus meiner Sicht ein Interessenkonflikt, aber das müssen wir jetzt hier nicht auseinanderdröseln, aber das ist so, ich glaube, das ist einfach ein großes Problem, und wenn man dann als Schüler kommt und sagt, ich bin hier nicht damit einverstanden, warum das in Gremien so läuft, wie will man es dann ändern?
Also sozusagen, also wir machen einmal im Jahr eine Veranstaltung, wo Jugendliche aus ganz Berlin zusammenkommen und sich einmal so über, wie kann Schule eigentlich anders funktionieren, austauschen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Forderung von vor ein paar Jahren gewesen, dass es irgendwie eine Regel geben muss, was passiert, wenn sich eine Schule nicht an das Gesetz hält. Mhm. Und schon einmal die Argumentation war ja, okay, ich kann mich an die Schulleitung wenden. Naja, geht vielleicht manchmal gut, manchmal aber auch nicht. Dann ist irgendwie der nächste Schritt, ich wende mich an die Schulaufsicht, was aus jugendlichen Perspektive finde ich schon auch sehr viel Mut erfordert.
Das machen selbst nicht viele Eltern.
Also genau, und dann ist irgendwie auch so, dann gibt es irgendwie noch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die da mit drin hängt, aber so, was mache ich dann? Und dann eigentlich einmal klar gesagt haben und gefordert haben, es braucht eine Beschwerdestelle und eine Ansprechperson in der Senatsverwaltung angesiedelt, die da einmal vielleicht auch einmal Rat geben kann, Dinge vielleicht einmal einordnet. Ja.
Ich würde jetzt mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen frech und vielleicht ein bisschen dreist, aber du bist die Jüngste hier im Raum.
Ja.
Deswegen würde ich die Frage jetzt tatsächlich mal an dich richten und jetzt bitte fühle dich jetzt nicht unter Druck gesetzt, irgendwie was Repräsentatives dazu zu sagen, aber wie nimmst du denn im Moment als jetzt 18-Jährige, die sozusagen die Beteiligung und die Wahrnehmung von jungen Leuten in dieser Gesellschaft war? Also hast du das Gefühl, du wirst gesehen, ihr werdet gesehen? Findet deine Generation statt?
Also ich würde sagen, meine Generation findet auf jeden Fall statt. Ich finde es schwierig sozusagen, wie es, also insgesamt finde ich es schwierig zu beantworten. Aber ich kann also aus meiner Erfahrung, so vor allem im Kontext Schule, war es bei mir schon, dass ich das Gefühl hatte, ich werde gehört und es funktioniert auch alles. Ich hatte auch, muss ich sagen, Glück, dass meine Schulleitung mich sehr gerne mochte. Und dass wir da, oder ich da auf jeden Fall oft die Möglichkeit hatte, mitzubestimmen, mitzuentscheiden, mich einzusetzen und meine Projekte und Wünsche auch voranzubringen und dass die dann auch wirklich umgesetzt wurden am Ende und das funktioniert hat und da die Lehrkräfte und die Schulleitung auch hinter mir standen. Habe aber auch schon von anderen gehört, dass das ganz anders laufen kann. Also ich glaube, das ist sehr abhängig von Schulen und Gruppen.
Und jetzt nochmal ganz kurz abstrahiert auf die Zeit nach der Schule. Mhm. Also die Schule endet ja irgendwann und dann kommt man ja sozusagen in diese Phase, wo man dann wahlberechtigt wird. Mhm. Bist du jetzt? Und wo man sich dann die Frage stellt, werde ich gehört von der Politik? Fühle ich mich wahrgenommen mit meinen Interessen? Gibt es jemanden, der meine Interessen vertritt? Als 18-Jähriger.
Also ich würde sagen, jein. Also es gibt schon Situationen, in denen man das Gefühl hat, okay, die und die Menschen, die und die PolitikerInnen vertreten gerade irgendwie das, was ich auch gut finde. Aber auch oft die Situation, dass man denkt, also ich und alle meine Freunde finden das und das, aber irgendwie gibt es niemanden, der das auch findet, der eine Entscheidungsmacht hat in der Politik.
Okay. Also ich frage jetzt deshalb, da will ich jetzt gar nicht wieder selbstreferenziell werden, aber ne, wenn man sich so die Mengenverhältnisse auch an Altersgruppen anguckt in der Gesellschaft unter den Wahlberechtigten, dann haben wir ja doch einen sehr starken Überhang, sage ich jetzt mal, bei den über 50-Jährigen. Und das ist gar kein Diss gegen alle über 50-Jährigen, aber es ist einfach feststellbar. Und das merke ich dann als Familienvater in so Diskussionen wie um die Familienreservierung bei der Bahn beispielsweise. Das Thema hatten wir ja nun gerade. Das sind so Kleinigkeiten. Also es sind eigentlich an sich, für sich genommen sind es Peanuts, wo man aber wirklich feststellt, okay, also die Interessen von Familien sind jetzt gerade irgendwie nicht prioritär.
Ja, also ich muss gerade an, also ich muss mich gerade daran erinnern, ich saß irgendwann mit meinem Papa zusammen nach einer Wahl und dann haben wir genau auf diese Statistik geschaut, wie liegt eigentlich die Altersverteilung von Wahlberechtigten und dann meinte ich so, das ist schon ein paar Jahre her, ich so, total unfair. Was soll das? Und als ich irgendwie auch mit der Herausforderung, dass gerade Entscheidungen getroffen werden, die natürlich ein paar Jahre dauern, bis sie irgendwie wirksam werden und so weiter und so fort. Und ich finde, und ich meinte damals, ich finde, die Jugend wird zu wenig mitgedacht. Und dann meinte mein Papa nämlich, das fand ich ein bisschen beeindruckend, hätte er das gewusst, hätte er anders gewählt. Mhm. Nämlich mehr für seine Tochter dann, die da saß, oder die Jugend. Zum Beispiel vielleicht auch dem Klimawandel oder anderen Themen mehr Bedeutung zu geben. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Das ist mir gerade eingefallen, dass du so erzählt hast.
Also deswegen, also wie gesagt, ich will jetzt ja nicht alle über 50-Jährigen über einen Kamm scheren, aber man merkt halt schon so, okay, diese Gruppe kann sich nicht aus sich selbst heraus vertreten, weil sie einfach vergleichsweise relativ klein ist. Worauf ich hinaus will, ich will jetzt gar nicht über das Wahlsystem reden. Die Frage, die ich mir stelle, wir haben in den Schulen den Anspruch, hoffentlich alle in den Anspruch einer demokratischen Schule, einer partizipativen Schulgemeinschaft, wir wollen den Schülerinnen und Schülern beibringen, engagiert euch, bringt euch ein, auch wenn die Wege manchmal weit sind, aber am Ende führen sie zu einem Ergebnis. Und dann fallen sie quasi nach der Schule in eine Gesellschaft, die sie eigentlich aus meiner Sicht oft nicht sieht. So, wie geht man damit um?
Ich würde einmal einspringen und sagen, dass ich schon finde, dass SchülerInnen und junge Menschen sich gut vertreten können und dafür nicht unbedingt auch noch erwachsene Menschen brauchen. Also das sehe ich zum Beispiel beim Landesschülerausschuss, die geben regelmäßig Positionspapiere ab, wo ich sage, da sind junge Menschen, die irgendwie Bezug nehmen zu politischen Entwicklungen, auch in einem größeren Kontext.
Ich meine jetzt nicht inhaltlich, sondern einfach tatsächlich mengenmäßig.
Genau, ja, also da würde ich auch mitgehen, dass ich sage, Positionen und Inhalte, die genau irgendwie eher die ältere Generation ansprechen, wiegen schon über. Und da würde ich sagen, dass jungen Menschen zuzuhören und ihnen eben die Möglichkeit zu geben, mitzubestimmen, der erste Schritt ist, um dann eben auch entsprechend Politik für die Zukunft zu machen. Und das kann in der Schule anfangen und dann weitergehen. Eine Forderung, die dieses Jahr auf dem schulübergreifenden, auf der schulübergreifenden Veranstaltung, die wir jedes Mal Jahr machen, ist dem Frühlingscamp. Eine Forderung da, die aufkam, war, dass zum Beispiel auch auf Bundesebene ab 16 gewählt werden kann. Und es wäre zum Beispiel ein erster Schritt, um SchülerInnen und junge Menschen aktiv auch in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen.
Und ich glaube auch, dass es vielleicht gar nicht der Weg ist, da zu sitzen und zu sagen, wir müssen jungen Menschen jetzt mehr zuhören, weil die Situation, die du gerade beschrieben hast, wie die Demografie aussieht, die ist nun mal so. An der lässt sich auch nichts ändern. Woran sich aber, glaube ich, was ändern lässt, ist, oder woran junge Menschen etwas ändern können, ist die Art und Weise, wie sie sich selber verhalten. Und man kann sich hinstellen und sagen, jetzt hört mir doch zu, was ich hier an meinem Küchentisch erzähle, was ich vielleicht auf Social Media schreibe. Oder man kann sagen, dann gehe ich jetzt rein in eine demokratische Partei. Und ich glaube, um das zu tun oder so einen Schritt zu gehen, sich politisch zu engagieren, in einer BürgerInneninitiative, in einem Verein, wo auch immer, da braucht es irgendeine positive Erfahrung vorher. Und deshalb messe ich auch diesem Thema Mitbestimmung in Schule so großes Gewicht bei und mache das auch weiterhin, weil ich glaube, wenn Menschen die positive Erfahrung machen, ich bringe mich ein und es verändert sich was, dann ist der Schritt viel kleiner zu sagen, ich mache das jetzt auch in einem anderen Kontext, in meinem Bezirk, in meinem Kiez, in meiner Nachbarschaftsinitiative, in der Bezirksgruppe meiner Partei, wo auch immer. Ich kenne ja dann schon die Struktur, ich weiß, wie man in einem Gremium sitzt, ich weiß, wie man einen Antrag schreibt, ich weiß, wie man ein Projekt organisiert, wie man in einem kleinen Team mit 4 Personen was macht, wie man ein Plakat druckt, aufhängt, wie man vielleicht sogar eine Demo organisiert, weil das machen SchülervertreterInnen ja auch. Und ich glaube, das ist ein Teil der Lösung, dass junge Menschen nicht nur einfach so laut werden und gehört werden, sondern auch in die Strukturen reingehen, in denen sie dann mitentscheiden können. Und da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Und da sollte die Politik deshalb auch Ressourcen rein investieren, dass junge Menschen das lernen. Deshalb finde ich das so wichtig, dass das stattfindet in Schule, weil der Mikrokosmos ist so gut geeignet, um demokratische Verhaltensweisen auch zu üben und zu lernen und zu erfahren.
Also ich finde auch, Schule muss ein Lernort der Demokratie sein und auch werden. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt reden die 4 hier so nett daher. Also es gibt ja auch Studien darüber, dass genau das, also dass Erfolgschancen steigert. Es gibt die Sinus-Studie aus dem letzten Jahr, die sagt, dass so Erfolgschancen auch stark von der Lebenswelt abhängen. Und das ist es, also die Institution, in der in Deutschland oder in Deutschland alle durchgehen, ist ja die Schule. Und dass die Gründe für Mitbestimmung aus Einbringen von Ideen ganz stark damit zusammenhängen, wie halt diese Erfahrung war. Und das ist neben, ich weiß, wie Dinge funktionieren, ich habe Wissen darüber etc., dass das quasi die essentiellen Dinge sind, damit ich mich dann halt später einbringe, vielleicht in eine Partei eintrete und aber vielleicht auch einfach an meiner Hochschule oder meinem Ausbildungsplatz oder mich einbringe und meine Ideen äußere und da halt nicht direkt kommt, nee, du bist jung, du hast hier gar nichts zu sagen. Und ich glaube, wenn ich positive Erfahrungen in der Schule gemacht habe, dann reagiere ich auf so eine Aussage komplett anders, als wenn ich die ganze Zeit nur untergebuttert wurde.
Also das finde ich auch interessant, wenn ich mich mit langjährigen SchülerInnenvertretern unterhalte, merke ich wirklich, okay, die haben ein anderes Standing irgendwie in so Diskussionen, in Auseinandersetzung klingt so konfrontativ, aber ne, also einfach so in inhaltlichen Auseinandersetzungen. Ich würde noch mal ganz kurz 3 Schritte zurück machen. Wir waren vorhin schon mal bei den Themen und sind ja auch immer wieder bei den Themen gewesen, der Schülervertretenden. Haben sich die Themen in den letzten Jahren verändert? Also ihr habt es vorhin schon mal kurz angeteased und wenn ja, inwiefern?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, das Thema mentale Gesundheit ist ein Thema, was jetzt mittlerweile vermehrt auftritt, was früher nicht so ein großes Thema war. Mhm. Also ich weiß, es gibt eine Schule, die machen immer so regelmäßige Umfragen mittlerweile. Wie geht's eigentlich den SchülerInnen? Was belastet euch? Also so in die Richtung. Und was ich vorhin schon meinte, dieses Thema Religion und Gebetsräume ist auf jeden Fall auch was ich beobachte, was deutlich mehr geworden ist.
Okay.
Also ich nehme zum einen so ein größeres Spannungsfeld, also nicht Spannungsfeld, wie sagt man das, größeres Feld, in dem so Projekte oder Forderungen entstehen. Also zum einen, finde ich, sind die teilweise umfassender oder auch größer geworden, also teilweise auch sehr viel politischer mit Wir wollen, dass sich das politisch verändert. Und auf der anderen Seite sind so die Projekte, die in der Schule stattfinden, so ein bisschen, ja nicht kleiner geworden, aber so, ich finde, also so ein bisschen mit der versteckten Hintergrundfrage im Kopf, was sollen wir jetzt hier eigentlich noch alles verändern bei all den großen gesellschaftlichen Herausforderungen? Also irgendwie, ich finde, das ist sehr viel breiter geworden, finde ich, über die letzten Jahre. Und was ich finde auch sich deutlich, also was sich so ein bisschen verstärkt hat, ist so, wir als Gruppe miteinander, wir als Schulgemeinschaft, wie können wir miteinander da sein, und dass sich auch in den Projekten eher zeigt, wir wollen mehr wir und mehr auch, also vielleicht auch mehr Sorge oder Fürsorge miteinander und sehr viel mehr füreinander einstehen, auch bei gefühlten Ungerechtigkeiten.
Ja, die Beobachtung kann ich auf jeden Fall teilen. Also während vor 5, 6, 7 Jahren ich in Schülervertretungen auf Fahrten auch die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen vielleicht ein bisschen Respekt hatten vor großen Vorhaben, die damit zu tun haben, das Schulprogramm zu verändern oder die Hausordnung, dass die sich dann eher was in Anführungszeichen Kleineres genommen hat, was manchmal auch Spaßprojekt genannt wird. Irgendein Fest, irgendeine Weihnachtsaktion der Schülervertretung, die irgendwie einfach Spaß macht und schön ist. Also aus der Perspektive raus, ja, ist vielleicht nicht ganz so aufwendig. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass viele SchülervertreterInnen auch diese Art von Projekten machen. Sportfeste, Mottobälle organisieren, aber nicht, weil es irgendwie einfach wäre, sondern weil es ihnen total wichtig ist. Wenn wir der erste Schritt bei der Umsetzung so eines Projektes, den wir mit den SchülerInnen dann machen auf so Fahrten, ist, Ziele aufzuschreiben. Und wenn es früher Leuten schwer fiel, Ziele aufzuschreiben für ihre Veranstaltung, dann fällt es jetzt den Leuten plötzlich total leicht, weil die genau wissen, warum die das machen wollen, weil es denen total wichtig ist. Und das unterstreicht für mich das, was Marie gerade gesagt hat, dass so, wir sind füreinander da, wir lernen uns gegenseitig kennen, fast auch schon so Fürsorge füreinander zwischen den SchülerInnen, zwischen den Jahrgängen, dass das einen größeren Stellenwert eingenommen hat über die letzten Jahre. Ja, ich weiß gar nicht, wie ihr das einschätzt. Der Gedanke ist mir auch erst vor so ein paar Tagen gekommen, als ich darüber nachgedacht habe.
Ja, ich würde da auf jeden Fall mitgehen, und ich kann mir auch vorstellen, dass daher auch so ein bisschen dieses Thema mentale Gesundheit kommt. Also dieses Füreinander-Dasein, aufeinander aufpassen auch ein bisschen, dafür sorgen, dass es einander gut geht. Dass es halt zum einen diese spaßigeren Projekte sind, wie wir feiern jetzt alle zusammen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Projekte, in denen es sich aktiv um mentale Gesundheit dreht, um zu gucken, wie es den Menschen in der Schule wirklich geht. Ich glaube, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch daher kommt.
Ich finde, was so ein, wobei, vielleicht willst du auch zuerst.
Nee, mach
ich. Ich finde, was so ein gleichbleibendes Thema ist, ist so Digitalisierung oder mehr, ich würde sagen, also erst ein bisschen salopp formuliert, mehr als Tafel in der Schule. Oder auch, wie können wir irgendwie digitale Kompetenzen, vor allem auch bei Lehrkräften, fördern? Das ist irgendwie ein Thema, was ich finde eher, also was so die ganze Zeit mitschwingt und was auch, ich finde, bei gefühlt jeder Schule, die wir begleiten, irgendwann mal aufkommt, ist das Thema Handyregelung. Wobei da gab es so einen kurzen Peak in meiner Wahrnehmung, als den Vorstoß von den Bezirksstadträten gab, dass Handys auf Schule eher rausgehören, und dann war das irgendwie ein großes Thema, so in Schülervertretungen. Und ich finde, was auch so ein bisschen, also was auch so Themen sind, die vor ein paar Jahren nicht, also schon immer mal da waren und jetzt, finde ich, präsenter geworden sind, sind schon auch so Themen Diversität, Gleichberechtigung, Diskriminierung, irgendwie auch Feminismus und Gleichberechtigung. Wie können wir das irgendwie in der Schule leben? Genau.
Ich nehme auch einen super großen Bedarf wahr, über politische Themen zu reden. Also einfach, dass es den Raum gibt, Diskurse zu führen, sich auszutauschen. Und das reicht von der, also ich war letztes Jahr mit einer Schülervertretung auf Fahrt am 6. November, wo einmal die Ampelkoalition auseinanderbrach und Donald Trump in den USA gewählt wurde. Und also da haben wir dann offensichtlich über das alles geredet, was so passiert. Aber der Bedarf, darüber zu reden, war einfach groß. Und ich merke es nicht nur dann, wenn tatsächlich was passiert, sondern auch so grundsätzlich, wenn die Schule in Köpenick darüber reden möchte, dass Nazis vor ihrer Schule kampieren oder irgendwelche Hakenkreuze auf Tischen zu finden sind. Und auch über einen Nahostkonflikt, es herrscht ein großer Bedarf, einfach darüber zu reden und sich auszutauschen. Und da sind SchülerInnen immer super dankbar, wenn dafür der Raum da ist. Wo ich mich dann auch gleichzeitig frage, warum wird über sowas nicht in einem Politikunterricht gesprochen zum Beispiel? Also warum kann das erst in so einem Rahmen wie bei uns jetzt stattfinden, der ja in einem Rahmenlehrplan nicht vorgesehen ist sozusagen?
Und ich finde auch, also was auch deutlich gestiegen ist über die letzten Jahre, ist das Thema Rechtsextremismus. Mhm. Also das hat Jona gerade auch schon einmal beispielhaft angeführt, wie gehen wir dann konkret mit der Situation um, aber also mein Eindruck ist, das, was dahinter steckt, ist irgendwo auch eine Sorge, wie entwickelt sich eigentlich die Gesellschaft weiter und wie können wir jetzt quasi schon im Kleinen dafür sorgen, dass sich da vielleicht was verändert, dass Menschen sensibel dafür sind. Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, was vor allem so das letzte Jahr über auch stark gestiegen ist.
Finde ich insofern interessant. Also hat mich jetzt alle tatsächlich nicht so ganz doll überrascht, aber
es hat...
Wäre vielleicht doch komisch, wenn, also dann hätte ich vielleicht woanders irgendwie den Job nicht gut gemacht, aber ich finde es halt insofern im Kontrast interessant, ne? Weil all die Sachen, die ich jetzt genannt habe, mentale Gesundheit, wir wollen irgendwie miteinander reden, wir wollen uns irgendwie wahrnehmen, das ist halt einfach ein krasser Kontrast zu dem, was so in einer medial-politischen Medienwirklichkeit stattfindet. Das setzt sich halt irgendwie davon ab, also
weiß ich gar nicht so richtig, weil ich finde... Also wenn ich mir anschaue, was gerade in den Medien ist, Migration, wie Trump, Nahostkonflikt, jetzt Israel, Iran, also es sind irgendwie schon auch große Themen, finde ich, ist das so von, wie kann ich als Einzelperson gut durch Krisen kommen oder durch irgendwie gesellschaftliche Herausforderungen, finde, ist das so aus Resilienzfaktoren, finde ich total sinnig,
dass
ich irgendwie mir Leute suche, mit denen ich gemeinsam Dinge auch durchstehen kann, sprechen kann.
Ja, also verstehe ich total. Ich finde es nur interessant. Also jetzt kommt der alte Mann nicht mehr raus. Das gab mal. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in denen Politikerinnen und Politiker den Anspruch hatten, Vorbilder zu sein und auch die Zuschreibung von vielen Leuten hatten, dass man gesagt hat, okay, wir ne an denen richten wir uns aus. Aber das ist an der Stelle in dem Zusammenhang, den ihr jetzt geschildert habt, ja tatsächlich das komplette Gegenteil. Dass man sagt, also nee, wir wollen eigentlich diese Trump'sche Nummer nicht, die wir mittlerweile an ganz vielen Stellen erleben und wir wirken da sozusagen dagegen. Das meine ich einfach, das finde ich interessant, also gleichwohl ich das irgendwie total nachvollziehbar finde, ne? Denn aus Resilienzgründen hast du gerade gesagt. Finde ich halt interessant, also in meiner Schulzeit war das überhaupt kein Thema. Ja. was können denn Schulen da noch besser machen? Also der Punkt war ja gerade auch gewesen, warum braucht man dafür erst irgendwie Initiativen von außen, die mit reinkommen und sagen, wir setzen ein Thema, wir bearbeiten ein Thema mit den Schülerinnen und Schülern oder wir brauchen eine Schülervertretung, die das Thema mal irgendwie für sich bearbeitet. Wie können Schulen da besser werden aus eurer Sicht?
Ich finde es ganz schön herausfordernd, sowas zu moderieren und darüber zu reden. Also ich als Lehrkraft möchte irgendwie meine Unterrichtsstunde machen, habe das vorbereitet und dann merke ich in der Klasse, gibt es aber eigentlich gerade ganz andere Themen und habe jetzt irgendwie das Dilemma, ich kann hier halb was moderieren, von dem ich so ein bisschen Ahnung habe, weil ich vielleicht die Nachrichten lese oder ich ziehe halt meinen Unterricht durch, den ich auch vorbereitet habe und da braucht es einfach Wissen darüber, wie mache ich politische Bildung und das zählt meines Erachtens nicht nur für Lehrkräfte, die dann den Unterricht in der politischen Bildung machen. Dann kann ich auch der Geschichtslehrkraft irgendwie stecken, hey, das ist gerade irgendwie Thema in der Klasse, hast du da nicht eine Viertelstunde oder länger Zeit für, um da mal drüber zu reden oder das aufzuarbeiten. Was ich natürlich auch sagen kann, ist, hey, lass uns darüber mal nächste Stunde reden, da kann ich mich da irgendwie adäquat drauf vorbereiten. Aber zum Beispiel, ich habe mit einem Schüler geredet vor einer Weile, der hat in seiner Gesamtkonferenz Workshops zum Beutelsbacher Konsens gegeben. Also ein Instrument, womit wir in der politischen Bildung immer arbeiten, was ungefähr besagt, sozusagen ein Leitsatz ist für Leute, die politische Bildung machen, wie sie Diskussionen moderieren, wie sie den Raum dafür geben. Und davon wusste tatsächlich nur die Fachbereichsleitung Politik und Geschichte etwas und eine Person, die gerade frisch aus dem Referendariat kam. Und da war ich dann schon so ein bisschen erschrocken über diese Zahl von der Schule mitten aus Berlin-Mitte, wo ich mir so dachte, wie gehen denn diese Personen im Unterricht mit den politischen Konflikten und Krisen und Herausforderungen eigentlich um und den Debatten, die da so geführt werden. Also auch so ein bisschen, ich verstehe voll, dass es herausfordernd ist und alles, aber ein bisschen den Anspruch auch sozusagen, dem gerecht zu werden und darauf einzugehen.
Also ich bin gerade ein bisschen entsetzt, ehrlich gesagt. Also wenn du sagst, okay, das wusste halt nur diese eine Person, weil eigentlich sollte das doch also Standard sein bei allen Lehrkräften, also egal, welches Fachhaus sie unterrichten.
Ja, sehe ich ähnlich. Also
ich würde jetzt nicht die Worte in den Mund legen, aber...
Da sollte man dann vielleicht einen Blick aufs Lehrkräftestudium werfen, welchen Stellenwert das dann hat. Aber mir hilft es auf jeden Fall immens, wenn ich mit sowas konfrontiert bin. Und das bin ich zwangsläufig. Also jeder Unterricht ist politisch, jede Interaktion ist politisch, gerade in Schule. Und darauf dann eingehen zu können, finde ich wichtig und mit SchülerInnen da ins Gespräch kommen zu können. Und das muss, wie gesagt, nicht immer sofort passieren, sondern kann dann auch irgendwie geregelt in einem anderen Rahmen stattfinden. Aber es ist wichtig, dass eben diese Gedanken nicht ignoriert werden, weil was passiert dann damit? Dann tauschen sich die SchülerInnen im Internet darüber aus, wo das alles noch unkontrollierter ist. Oder gehen irgendwie uninformierter durchs Leben oder kriegen auch noch tausende Fake News am Tag reingespielt. Also da sehe ich auch die Schule eine Verantwortung, dem gerecht zu werden und da Räume zu Diskussionen und Weiterbildung zu eröffnen.
Ich habe ja den Blick auf das Innere der Lehrkräftebildung im Bereich politische Bildung, weil ich studiere das ja. Deshalb ist das schon auch doll mein Thema. Und ich würde sagen, die Rahmenbedingungen, so wie sie aktuell sind, die ermöglichen das eigentlich. Ich glaube, Menschen, die jetzt gerade politische Bildung studieren und LehrerInnen werden, die können das dann danach. Die wissen auch, was der Beutelsbacher Konsens ist. Das wissen sie eigentlich seit der ersten didaktischen Veranstaltung, die man im Studium überhaupt hat. Und dann sind es aber, genau wie du gesagt hast, vielleicht die Menschen, die gerade aus dem REF kommen, weil die großen Veränderungen im Rahmenlehrplan hin zu Kompetenzorientierung und all das ist ja noch gar nicht so lange her. Und in den Schulen sind halt auch viele Menschen. Ich habe vor 3 Tagen ein Gespräch mit einer Person geführt, die gerade ihre Examensprüfung gemacht hat und ihr REF jetzt abgeschlossen hat, die auch meinte, in ihrem Kollegium gibt es Menschen, die können mit dem Begriff Kompetenz nicht so viel anfangen, wie jetzt jüngere Menschen, die gerade aus dem Studium kommen und gerade ihr REF abgeschlossen haben. Ich glaube, die Problematik gibt es schon. Aber das, was Lehrkräfte der politischen Bildung lernen, das, glaube ich, reicht, das passt da schon ganz gut. Da gibt es auch Verbesserungsbedarf, aber das traue ich den Menschen eigentlich zu. Am Ende würde ich sagen, es ist eine Frage von zeitlichen Ressourcen. Also welchen Stellenwert hat dieses Thema zeitlich in Schule? Wie viele Stunden gibt es dafür? Ist es ein eigenständiges Fach? Wird es gemeinsam mit Geschichte oder anderen gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Fächern im Verbund unterrichtet? Weil ich glaube, viele Jugendliche haben in ihrem Politikunterricht die Möglichkeit, auch über solche aktuellen Themen zu sprechen. Auch der Rahmenlehrplan gibt es eigentlich ganz gut her, dass man das dann machen kann. Die Frage ist, reicht die Zeit? Und da würde ich sagen, vielleicht nicht, vielleicht gerade jetzt auch nicht. Und das Zweite, was ich finde, was sich verändern müsste, ist, dass Demokratiebildung stärker als Querschnittsaufgabe von Schule angesehen wird. Das ist ja auch ein Weg, der eigentlich schon gegangen wird. Im Rahmenlehrplan ist es ja als Querschnittsaufgabe definiert. Ich glaube, es hakt da an manchen Stellen noch in der Praxis. Und ich finde es wichtig, wenn solche Sachen, Kompetenzen stärker verankert werden in der Lehrkräfteausbildung, und zwar in allen Phasen, also sowohl im Studium als auch dann im Vorbereitungsdienst, dass alle PädagogInnen, unabhängig davon, welche Fächer sie am Ende unterrichten, da handlungsfähiger werden und auch wissen, was haben SchülerInnen eigentlich für Mitbestimmungsrechte.
Genau, das sind wir doch beim Thema Mitbestimmungsrechte. Ich würde nur noch mal ganz kurz trotzdem da nachhaken an der Stelle. Also was mich immer wieder entsetzt bei diesem Thema Beutelsbacher Konsens, der Begriff fiel jetzt schon ein paar Mal, ist so diese Behauptung, die sich wirklich hartnäckig hält, Lehrkräfte hätten neutral zu sein.
Was nicht stimmt,
genau. Aber warum hält sich das so hartnäckig? Warum hält sich diese Behauptung, Lehrkräfte müssen neutral sein, so hart?
Also keinerlei Evidenz, dass das jetzt so stimmt, was ich sage. Mein Gefühl ist, dass, also mein Gefühl, meine subjektive Wahrnehmung ist, das tradiert sich einfach ganz stark. Also ich erinnere mich noch an meine eigene Schulzeit, wo auch immer gesagt worden ist, Lehrkräfte müssen neutral sein und die dürfen nichts zu Parteien sagen und die dürfen ihre Meinung nicht sagen und die dürfen auch nicht intervenieren, wenn jemand was gegen das Grundgesetz sagt. Also ja. Das sind so Aussagen, an die ich mich noch ganz stark erinnere. Und das, also auch wenn ich auf so Schülervertretungsseminaren bin, das dann auch häufiger kommt. Also ich glaube, es ist einfach eine Tradierung von, ich habe mal gehört, dass das so ist. Das ist meine These.
Ja, meine Perspektive ist ähnlich. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt natürlich auch nur Vermutung, dass es auch aus dem Beamtenstatus kommt, den Lehrkräfte ja haben, dass damit eine gewisse Neutralität irgendwie einhergehen muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass es aus dem Beutelsbacher Konsens selbst kommt, der jetzt ja wirklich schon ein paar Jahre alt ist und der einfach falsch verstanden wird und dieses Kontroversitätsgebot, dass was kontrovers ist in der Gesellschaft, auch kontrovers im Unterricht dargestellt werden muss und bearbeitet werden muss, dass das halt fälschlicherweise als Neutralitätsgebot verstanden wird. Ich finde die Frage gar nicht so wichtig. Ich finde wichtig, dass man in solchen Momenten dann immer auch einmal sagt, es gibt dieses Neutralitätsgebot nicht, sondern im Gegenteil, der Beutelsbacher Konsens ist auch die Aufforderung dafür, Diskussionen zu begrenzen, wenn sie eben gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sich richten und da auch als Lehrkraft, als Pädagoge oder Pädagogin, wo auch immer, klar Stopp zu sagen.
Ja, und ich würde noch ergänzen, dass wir natürlich auch eine Diskursverschiebung im letzten Jahrzehnt oder auch länger bemerkt haben, weil es zum Beispiel solche Aktionen gab von der AfD, irgendwelche Meldeportale für Lehrkräfte einzurichten, um dann diese Leute da zu melden, wenn sie sich angeblich nicht neutral verhalten. Und das zeigt für mich so ein bisschen, dass die Rhetorik, mit der da tagtäglich in deutschen Parlamenten gesprochen wird, auch seine Spuren hinterlässt. Also und solche Mythen dann irgendwie sich verfestigen, wo in einem Großteil jetzt irgendwie klar ist, dass das eigentlich Quatsch ist oder falsch ist, aber sozusagen, dass es dann trotzdem seine Wirkung entfaltet, obwohl es sozusagen nicht offiziell ist oder viele Leute wissen, dass es eigentlich nicht stimmt.
Okay. Und ich finde, also wir sind ja eingangs eigentlich hier reingekommen mit so, was braucht die Demokratiebildung?
Ja.
Und ich finde, also wenn ich mir anschaue, also allein die Vielfältigkeit an Themen, die wir gerade aufgemacht haben oder auch was eigentlich der Auftrag von Schule ist. Also wenn ich mir das Schulgesetz anschaue und mir durchlese, was da in Paragraph 1 steht, ich würde sagen, total gute, hochgesteckte Ziele, aber auch ganz schön anspruchsvoll. Und das auf eine, also das, was Schule, finde ich, leisten muss, ist ganz schön viel. Und der Anspruch ist auch relativ hoch. Und ich finde, also das ist jetzt auch sehr meine gefärbte Perspektive, aber sozusagen, ich finde, was Lehrkräfte eigentlich alles können müssen, neben irgendwie dem fachlichen Teil zu ihrem Unterricht, ist ganz schön viel. Und ich finde da Schule auch begleitend durch außerschulische Träger, durch irgendwie andere Expertinnen, die dann irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel reinbringen, total sinnvoll. Ich finde es wichtig, also Robert meinte schon, Demokratie irgendwie als Querschnittsaufgabe, was irgendwie auch schon im Rahmenlehrplan mit drinsteht. Aber dann, weiß ich auch nicht, dass Jugendliche mal eine Woche an einen außerschulischen Lernort fahren und da zum Beispiel sich zu den Themen austauschen. Das ist passiert dann mehr auf Initiative von einzelnen Lehrkräften. Und ich glaube, das zum einen ein bisschen systemischer zu verankern wäre ein guter Schritt. Außerschulische Träger oder auch, muss auch gar kein Träger sein, also Menschen, die irgendwie von externe, die damit reinkommen, finde ich, wäre auch ein Fortschritt, um das zu stärken. Genauso wie die Schulsozialarbeit zum Beispiel auch gestärkt worden ist die letzten Jahre über. Und ich finde, das wäre ein wichtiger Schritt, um die Demokratiebildung zu fördern. Ein bisschen damit verbunden, dass, also dann kann man systemisch ganz viel machen und strukturell verändern und von mir aus noch Gesetze ändern. Und dann geht es im Endeffekt ja auch darum, welche Menschen setzen das um. Und dann braucht es vielleicht die kleine Revolution im Lehramtsstudium oder vielleicht auch einfach Fortbildungen, die verpflichtend sind zu gewissen Themen, um irgendwie auch die Aktualität und die Schnelllebigkeit damit irgendwie gut umgehen zu können.
Ich wünsche mir, dass Jugendliche einen Rechtsanspruch haben, darauf zu ihren eigenen Mitbestimmungsrechten in der Schule informiert und fortgebildet zu werden. Und das steht nämlich so richtig explizit im Schulgesetz noch nicht drin. Da steht drin, dass sie darüber informiert werden müssen, aber ich finde die Formulierung ist zumindest in der Praxis ein bisschen zu schwach, als dass das passiert. Und das fände ich eigentlich gut. Dann kann die Schule sich immer noch selbst überlegen, ob sie das jetzt im Rahmen von politischer Bildung oder einem Fächerverbund oder einem Projekt im schulinternen Curriculum verankert und das da passiert. Oder sie mit einem außerschulischen Bildungsträger kooperiert und das da passiert. Aber ich finde wichtig, dass es passiert, dass alle Jugendlichen an der Schule wissen, wo kann ich mich eigentlich hinwenden, wenn ich mit was nicht zufrieden bin und was habe ich für Rechte und welche nicht. Und ich glaube, es funktioniert nur nach diesen vielen Jahren, wo ich das jetzt mache, wenn Jugendliche darauf rechtlich einen Anspruch bekommen, dass das passiert. Das würde ich mir wünschen.
Zumal informiert werden ja wirklich auch ein sehr weit gefasster Begriff ist. Also das kann ja alles Mögliche sein. Das kann halt ein Flyer sein, kann sein, dass man sagt, ihr dürft euch hier beteiligen, kann aber auch sein, dass man halt irgendwie einen dreiwöchigen Workshop macht. Bisschen überspitzt formuliert.
Ja, und ich finde aber auch, also wie lerne ich, also um mich einzubringen, muss ich halt wissen, was darf ich eigentlich? Mhm. Und vor allem, wenn ich mir den Wechsel von Grundschule zu weiterführender Schule anschaue, ist das ja schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Also es ist ein Unterschied und es ist auch ein Unterschied, welche Aufgabe Klassensprecherin irgendwie zuteil wird. Und oft, wenn ich mit so siebten oder fünften Klassen zusammenarbeite und dann geht es um die Aufgaben von Klassensprechern, kommt ganz oft, löst Konflikte, holt, also sagt im Sekretariat Bescheid, wenn die Lehrkraft nicht da ist. Mhm. Also kann man von mir aus, also können Klassen auch entscheiden, dass das auch die Aufgabe von KlassensprecherInnen ist, aber dazu gehört ja deutlich mehr.
Ja.
Oder auch, wie ist eigentlich die Verzahnung von, es war Schülervertretungssitzung und wie wird das eigentlich der Klasse zurückgemeldet? Auch das ist total unterschiedlich, wie ich mir da eigentlich Zeit nehme. Darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus, sondern ich finde, um Demokratiebildung zu stärken, muss klar sein, dass das irgendwie zu dem Bildungsbegriff der Schule gehört. Und ich finde auch, dass, also wenn ich mir an, also ich finde, es gibt ganz viele tolle Lehrkräfte, die, finde ich, super tolle Arbeit machen und ganz viel Engagement mit reinstecken. Und wenn ich mir aber auch so Leitungspositionen anschaue, finde ich, gehört schon noch einmal eine Fortbildung, ehrlich gesagt, dazu. Was bedeutet das eigentlich mit meiner Macht, die ich habe? Was bedeutet die Rolle? Was bringt das mit sich? Wie kann ich das irgendwie stärken? Und eigentlich, finde ich, müsste sich jede Schule auch einmal Gedanken machen, wie bilden wir unsere SchülerInnen eigentlich daran aus, dass sie wissen, was sie hier verändern dürfen, wie das System Schule funktioniert, wie viel Raum geben wir denen und wie setzen wir das um? Und das kann an jeder Schule auch unterschiedlich sein, aber eigentlich müsste das auch einmal in der Schulkonferenz beschlossen werden und dann auch verankert werden schriftlich, dass das irgendwie klar ist im Schulprogramm. Was einige Schulen auch machen. Ganz viel Genicke.
Ganz, ganz, ganz viel Genicke.
Und ich finde, also was auch eine Überlegung wert wäre, ist, also wenn ich mich auch mit Lehrkräften unterhalte, nehme ich ganz oft auch den Willen wahr, das irgendwie zu tun, sich Zeit zu nehmen. Also Robert meinte ja vorhin, dann braucht es bei einem Projekt vielleicht einmal die 10 Minuten, um das einzuordnen, warum das nichts wird, aber dann habe ich im Hinterkopf, ich muss das noch machen, dann muss ich das Gespräch noch führen, dann habe ich noch das eine Elternteil, also sozusagen ganz viele To-Dos, die da so im Kopf herumschwirren. Und ich finde, die Ressourcen braucht es aber eigentlich, dass das passieren kann. Das kann vielleicht auch eine zusätzliche Stelle sein, aber sozusagen das zu gewährleisten, dass es auch machbar ist.
Mhm. Ja. Du hast vorhin einen spannenden Satz gesagt, dass PolitikerInnen ja eigentlich irgendwie als Vorbilder vorangehen sollten oder das heutzutage nicht mehr tun. Da würde ich auch noch ergänzend darauf aufbauen, selbst wenn ich jetzt alle Informationen als Siebt- oder Achtklässler habe, wie ich mich einbringe, finde ich es auch immer noch wichtig, irgendwie Leute zu sehen, die vorangehen und die als Vorbilder dienen und mich ermutigen, anzupacken und was zu verändern. Genau, also sozusagen diese Vorbildsfunktion, das müssen nicht immer andere SchülerInnen sein, das können auch Lehrkräfte sein, aber sozusagen das vielleicht noch ergänzend. Ich zum Beispiel wurde auch immer dadurch ermutigt, wenn ich gesehen habe, hey, hier unterstützen mich Ältere oder guck mal, was die alles machen. Also so ein bisschen diese Kultur, dass Leute an die Hand genommen werden auch, um dann letztendlich Veränderungen bewirken zu können.
Ist in Schulen ganz wichtig, bin auch wirklich dankbar an der Stelle. Persönlicher Gedanke nochmal dazu, da sind ja an vielen Schulen tatsächlich so, ich sag mal, so eine Art Beauftragte für die Belange der Schülervertretung gibt. Ne? Also Lehrkräfte, die halt irgendwie mit dabei sind, die einfach die GSV beraten bei verschiedenen Prozessen und Wegen und was kann man machen. wie kommt ihr da jetzt möglicherweise zu einem Votum in der Schulkonferenz mit einem Thema? Finde ich gut, die finde ich auch ganz wichtig. Das wäre natürlich so die praktische Übersetzung dessen, ne? Unter anderem.
Ich glaube, wenn ich das, was ich am herausforderndsten finde an dem Punkt Jugendliche lernen in Schule, wie Demokratie funktioniert, anhand der schulischen Mitbestimmungsmöglichkeiten, die sie haben, wenn ich das zusammenfassen würde, ist dann, dass es so ein bisschen unter dem Radar läuft, wenn man auf die großen Ebenen blickt. Habe ich so den Eindruck, ich kann das auch nicht belegen, dass es einfach Schulen gibt, in denen seitdem diese Gesetzesveränderung dann kam, Anfang der 2000er Jahre, sich so über die Jahre eine Schülervertretung entwickelt hat, die ganz viel Positives schafft und dann Lehrkräfte das mitbekommen und dann Ansprechpersonen entstehen und die Schulleitung sagt, ja, es ist mir wichtig, dass die Lehrkraft dann auch dafür die Zeit hat und dann wird dafür ein Kontingent eingeräumt oder jemand macht das einfach so zusätzlich zum Stundendeputat, weil es halt so gut funktioniert und so viel bringt. Aber das sind so die persönlichen Erfahrungen mit diesem Gesetz, die in den Schulen sind. Und dann demgegenüber steht innerschulische Demokratie im Rahmenlehrplan in politischer Bildung in der Oberstufe als Wahlthema in der Q2, glaube ich. Und ich denke mir, warum steht das denn da? Warum steht das denn nicht irgendwie am Anfang der 7. Klasse? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum wird dieser Schatz denn nicht erkannt, der da in diesen Mitbestimmungsrechten schlummert, fürs Lernen? Mhm. Und das habe ich den Eindruck, das passiert an verschiedenen Stellen, dass das gar nicht so doll sichtbar ist, was da eigentlich alles in den Schulen passiert und wie viel die Jugendlichen da lernen. Ja.
Weil ich mich mal irgendwann gefragt habe, das müsste man aber nochmal sondern irgendwie aufdröseln, vielleicht in einer eigenen Episode irgendwann, dass ich mich gefragt habe, warum viele Themen der politischen Bildung eigentlich erst in der 6.2 stattfinden. Ne, also ich habe irgendwann mal wirklich festgestellt, beim Blick in den Rahmenlehrplan, okay, gerade dieser gesamte vorpolitische Bereich, nenne ich es einfach mal so, Verbände, Gewerkschaften und so weiter, wird zum großen Teil erst in der 6.2 wirklich verhandelt. Und da denke ich mir so, okay, da schließen wir ja eigentlich einen relevant großen Teil der jungen Leute, das ist wieder der Begriff, tatsächlich erstmal davon aus, erstmal teilhaben zu können. Oder nehmen ihn, oder setzen sie zumindest in die Situation, sich die Sachen selber drauf zu holen hinterher. Finde ich schwierig. Also.
Ich war vor allem, es wurde ja gerade der Rahmenlehrplan für Politik, Geschichte und die gesellschaftlichen Fächer, also der ist gerade in Überarbeitung und es gab, wir wurden von der, also eine Gruppe von Jugendlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, von verschiedenen Schulen, denen wir gesagt haben, wir hätten Lust, da mitzuarbeiten, war dann mit mir in der Senatsverwaltung, mit dem Herren, der sozusagen verantwortlich für die Fächer ist. Und das war ganz spannend, weil das haben die nämlich auch gesagt. Okay. Und waren so, wir finden die Rahmenlehrpläne per se eigentlich gut und haben dann irgendwie ein paar Themenschwerpunkte geäußert und meinten aber genau dieses, wie kann ich mich eigentlich engagieren und einbringen, müsste viel, viel, viel früher kommen, damit ich das irgendwie über die Schulzeit hinweg auch weiter lernen kann, mir vielleicht nochmal Meinungen einholen kann oder. Mal gucken, was daraus wird.
Mal gucken, was wird. Ihr seid hier diese Bildungsinitiative, ihr arbeitet mit den Schülerinnen und Schülervertretern, fahrt in die Schulen, erklärt ihnen auf Workshops, wie kann man sich beteiligen, was sind so die Entscheidungen, die man als Schülerin oder Schüler mittreffen kann. Das sind ja wahnsinnig wichtige Sachen, aber die auch alle unfassbar kleinteilig sind. Also, ich saß gestern Abend in der Schulkonferenz und da haben wir darüber diskutiert, wie lang unsere Pausen sind. Darüber kann man sich ja wahnsinnig lange, habe ich festgestellt, auch sehr emotional unterhalten, was ja auch alle in Ordnung ist. Ich denke da nur manchmal, wow, wir stecken ja irgendwie so viel Energie in so Fragen rein, die irgendwie wichtig sind für den Alltag, aber ich habe manchmal so viel too little, too late für manche Themen irgendwie. Wie bleibt man trotzdem dran? Oder wie nehmt ihr das wahr? Und wie motiviert ihr euch?
Was meinst du mit too little, too late?
Naja, ich formuliere es mal ein bisschen unakademischer. Wenn ich mir diese Berliner Bildungswesen angucke, denke ich mir ganz oft, das ist ein verdammter Clusterfuck. So. Und man fängt dann irgendwie an, so mit Elternvertretung und Schülervertretung, und dann diskutieren wir irgendwann über die Pausenlängen, und dann hat irgendjemand eine Meinung zu dem Fach sowieso. Was ja auch alles in Ordnung ist, das gehört alles dazu. Ich bin wirklich begeistert davon, deswegen mache ich es ja seit mittlerweile 10 Jahren. Aber ich denke mir halt, keine von diesen Diskussionen, die wir da führen, wird die Grundprobleme lösen.
So. Was sind die denn in deinen Augen?
Bitte?
Was sind die denn in deinen Augen, wenn du das jetzt so in den Raum stellst, die Grundprobleme?
Oft zu wenig Geld, oft zu wenig Personal, oft zu wenig Zeit und wir haben auch aus meiner Sicht ganz oft einfach ein Problem mit uneinheitlicher Führungskultur, ist vielleicht der falsche Begriff, aber vielleicht irgendwie doch der richtige. Ne, also du sagst halt, wir haben diese Schulgesetz, da stehen irgendwie ganz viele Sachen drin, aber es gibt im Grunde keine gemeinsame Auslegung über die Schulen hinweg von Schülerbeteiligung beispielsweise oder von Elternbeteiligung. Und daran krankt es aus meiner Sicht ganz, ganz stark. Also das ist wirklich davon abhängig, auf welcher Schule bin ich. Was die Frage angeht, kann ich mich am Ende wirklich einbringen? Ist das, was ich sage, spielt das am Ende überhaupt eine Rolle? Unabhängig von dem, was ich selber einzubringen bereit bin. Und da haben wir ganz, ganz viele Probleme und da kann man noch ganz viele andere Themen irgendwie auch übertragen. So, aber nichts von diesem Problem wird die Diskussion lösen, die ich gestern Abend geführt habe über die Länge von Pausen. So, und wie nehmt ihr das wahr? Das habe ich so viel schon argumentiert. Wie nehmt ihr das wahr? Und wenn ihr das vielleicht ähnlich wahrnehmt, wie motiviert ihr euch, dran zu bleiben?
Ich glaube, es ist ein bisschen eine Frage von, wie man darauf guckt. Und wenn man mit dem Anspruch an so diese Arbeit rangeht, ich möchte jetzt das Bildungssystem hier komplett einmal umwerfen, weil ich finde das alles blöd, ist es natürlich frustrierend, wenn man sich an so kleinen Dingen aufhängt und am Ende das Gefühl hat, das bringt überhaupt nichts. Aber ich denke, wenn man mit dem Gedanken rangeht, ich versuche hier für irgendwie diese Schule oder für diese Gruppe an Menschen das Beste rauszuholen, dann sind auch so kleine Dinge wie die Pause ist 20 Minuten länger und alle Schülerinnen und Schüler freuen sich total drüber. Auch eine total tolle Sache, über die man sich freuen kann. Und ich glaube, also das ist auf jeden Fall was mich dann total motiviert, dass ich denke, es muss nicht immer das Größte sein, es muss nicht immer alles umwerfen, es reicht auch, wenn es was Kleines ist.
Cool.
Nur weil es ein großes Problem gibt bei einem Thema, was ich nicht alleine lösen kann, heißt es ja nicht, dass ich die kleinen Probleme nicht trotzdem lösen kann oder zumindest meinen Beitrag dazu leisten kann. Ich kann es auch andersrum formulieren und sagen, ich werde auf jeden Fall nicht im Alleingang dafür sorgen, dass das Schulsystem funktioniert. Mhm. Aber wenn das mein Anspruch ist, dafür, dass ich überhaupt was mache, dann mache ich nichts. Und es ist aber total viel wert, auch kleine Dinge zu verändern, weil Charlie hat es ja gerade schon gesagt, du diskutierst in deiner Schulkonferenz über die Rhythmisierung von Pausen und das dauert total lang und es ist eine total kleine Veränderung, hast du, glaube ich, gerade gesagt oder so?
Die hat für die Schülerinnen und Schüler hat die wirklich, wirklich Auswirkungen. Deswegen haben wir da ja auch so intensiv darüber diskutiert, ich formuliere es mal so.
Den Satz hätte ich jetzt gesagt.
Genau. Entschuldige bitte.
Das hat enorme Auswirkungen, auch wenn das klein wirkt im ersten Moment. Es geht ja um unglaublich viele Menschen, die in diesem System unterwegs sind. Und auch wenn man auf kleineren Ebenen Dinge verändert, dann betrifft das gut und gerne mal 900 SchülerInnen, die dann da in so einer Schule sind und denen es dadurch dann besser geht. Wie toll, wie wertvoll, da irgendwie einen Beitrag zu leisten zu können. Und deshalb finde ich das nicht so frustrierend. Wenn ich mir darüber bewusst bin, als SchülerIn jetzt oder als erwachsener Mensch, der da Jugendliche unterstützt, meine eigenen Ressourcen sind begrenzt und ich kann eh nicht alles im Alleingang besser machen, dann fühlt sich das auch nicht so schlimm an, dass es halt nicht sich löst. Und ich finde auch, dass diese Diskussion gibt es ja im Kontext Schule häufiger mal, dass Menschen sagen, ja, hier im Kleinen müsste man das und das verändern und irgendjemand anderes sagt, ja, nee, eigentlich ist das Problem grundsätzlicher Natur und deshalb brauchen wir auch eine grundsätzliche Lösung und eine große Reform. Und manchmal dann auch in so einem mit so einem Nachsatz, ja, und dann macht das jetzt hier im Kleinen auch keinen Sinn. Dann sollten wir da gar keine Energie dran verschwenden, weil wir brauchen ja den großen Wurf. Und vielleicht kann das manchmal stimmen, aber ich habe den Eindruck beim Thema Schule nicht, weil große politische Reformen sorgen auch nicht dafür, dass am Ende andere Menschen in den Schulen sind, die da unterrichten, die dann andere Kompetenzen haben. Die sind ja immer noch die gleichen Menschen. Ich glaube, Veränderung in Schule geht nur auf beiden Wegen. Von innen, im Kleinen heraus, wo dann Sachen entstehen, wo Schulen Vorbilder werden können für andere, wo dann wellenartig Veränderungen durchs System gehen und gleichzeitig auch von oben, um Schule zukunftsfähig zu machen, auf die Art und Weise, wie es halt nur von oben geht. Keine Schülervertretung kann dafür sorgen, dass plötzlich der Lehrkräftemangel behoben ist, aber andere Dinge halt schon. Und ich glaube, so kann man diesen Dampfer langsam steuern.
Und ich finde, das schließt sich auch nicht aus, die kleinen Dinge sozusagen anzugehen und trotzdem die großen Dinge im Blick zu haben. Und an der Stelle würde ich einmal auf zum Beispiel die 5 Zukunftsforderungen des LSA verweisen, die jetzt letzte Woche veröffentlicht wurden. Also die Berliner SchülerInnen haben auch die großen Dinge im Blick Und appellieren da auch inständig weiterhin an die Politik, dass diese angegangen werden. Heißt für mich aber trotzdem nicht, dass die Pausenregelung an der Schule nicht diskutiert werden sollte.
Also ich glaube, würdest du mich fragen, ob ich Ideen für ein anderes Bildungssystem in Berlin habe, wäre meine Antwort ja. Sehe ich Herausforderungen, die vielleicht eher, also die in unserem dem System eigentlich politisch gelöst werden müssten? Ja. Glaube ich trotzdem, dass Schulen, also es gibt ja das Prinzip der eigenverantwortlichen Schule, wo ich sagen würde, Schulen als Expertinnen für sich selbst anzusehen, also finde ich durchaus vertretbar. Und ich glaube auch, also es wurde ja schon gesagt, irgendwie Pausenregelungen, was auch immer, total relevante Veränderungen für Jugendliche. Ich glaube, da sind wir auch gar nicht, wie sagt man das, anderer Meinung. Ich glaube, das sehen wir alle so. Und das ist vielleicht manchmal klein-klein. Dann geht es irgendwie jedes Jahr in der Schule. Können wir das Sportsommerfest, was auch immer, auf dem Schulhof durchführen, ja oder nein? Und in dem Moment ist es aber für die Jugendlichen relevant, dass es sich verändert, dass es Thema ist. Und ich finde das total wertvoll und ich freue mich auch, wenn, also irgendwie ging es auch um die Motivation und ob irgendwie eine Person von uns hier am Ende da sitzt und sagt, ah, jetzt mache ich das schon so lange Nervenort. Und also ich persönlich mag das total gerne, mich mit neuen Schulstandorten auseinanderzusetzen, zu gucken, wie ist die Lage, wie funktionieren da Abstimmungen, wie funktioniert das miteinander und dann irgendwie zu schauen, wie können Schülerinnen und Schüler da irgendwie ihren Eigenanteil drin haben, dass sich das verändert. Und finde das total besonders. Und ich finde auch, wenn ich mir anschaue, wie haben sich, also ich würde, Robert meinte ja gerade eben, wenn ich das immer nur auf das Systemische nehme und irgendwie nur grundsätzlich verändern kann, dann kann ich irgendwie auch nichts machen, fühle mich irgendwie auch ohnmächtig und finde so diese partielle Mächtigkeit, ich bringe mich irgendwie ein mit meinen Ideen und Schule verändert sich, mega toll. Und ich freue mich über, also wir versuchen schon auch unsere, irgendwie die Projekte, die an Schulen zu stehen, zu monitoren und dazu beizutragen, dass die am Ende auch umgesetzt werden und dazu uns, also die Schülerinnen und Schüler gut möglichst zu unterstützen, einen Rat zu geben, was auch immer. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann wie diese 10 Projekte vom Schuljahresbeginn habe, die dann, wo dann 9 umgesetzt worden sind und die mit jeder Verbesserung irgendwie dazu beigetragen haben, dass die Schule sich ein bisschen verändert. Und ich finde auch, Schule hat sich verändert die letzten 10 Jahre über. Also wenn ich mir anschaue, und das waren dann nicht vielleicht die größten Veränderungen, es gab auch ein paar Gesetzesänderungen, das darf man jetzt nicht außer Acht lassen, aber ich würde auch sagen, Schule hat sich durch eben die kleinen Projekte, durch Austausch unter Schulen irgendwie weiterentwickelt. Und das finde ich eigentlich schön.
Da würde ich ganz kurz sekundieren wollen. Also tatsächlich klang das vorhin so, als wenn ich das irgendwie negieren würde, diese kleinen Schritte? Ja? Nee?
Nee, also ich würde sagen, für mich hat es sich nicht ausgeschlossen, dass du es negierst. Also für mich hast du zwei Seiten angesprochen. Irgendwie sind die kleinen Veränderungen wichtig, aber irgendwie geht das große Ganze auch nicht so richtig voran. Und eher, glaube ich, die Frage an uns zurückgespielt, seht ihr das auch so mit dem Großen und Ganzen? Habt ihr eigentlich, also was motiviert euch weiterhin, im Kleinen zur Veränderung beizutragen? So würde ich das für mich
übersetzen. Ein bisschen frustriert klangst du vielleicht für mich.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen Frustration, aber wenn man jetzt irgendwie die Weltrevolution will, sollte man auch nicht in die Elternvertretung gehen, aber insofern ist mir da der Spielraum tatsächlich schon bewusst, aber tatsächlich ist so eine Diskussion, die ich halt immer wieder wahrnehme, ne? So die Frage, ne, wer willst du dich mal engagieren oder willst du dich nicht, ach, da kann man ja eh nichts verändern, so, und darum ging es mir, ne? Also ich meine, ich würde das jetzt irgendwie nicht seit 10 Jahren machen, wenn ich nicht irgendwie einen Sinn da drin sehen würde, weil das ist halt wirklich unfassbar zeitintensiv in dem Maß, wie ich das halt auch mache. Was ich total toll finde, um vielleicht nochmal einen eigenen Kontrapunkt zu nehmen zu setzen, was ich vorhin gesagt habe. Wir hatten jetzt das Beispiel schon ein paar Mal mit dieser Rhythmisierung von den Pausen. Das sind halt so kleine Schritte, die aber teilweise, also die wirklich in den Schulalltag eingreifen und dann an der Alltagsrealität von den Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften noch was ändern. Was mich immer wirklich zufriedenstellt nach so einer Diskussion ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, wir haben uns wirklich darüber ausgetauscht. Wir haben uns kontrovers dazu ausgetauscht. Wir haben uns auch gegenseitig klargemacht, warum ist man für eine Entscheidung, warum ist man gegen eine Entscheidung, einfach um den Perspektiven ein bisschen näher zu kommen. Weil dadurch, klingt jetzt auch wieder so pastoral, aber dadurch entsteht ja Gemeinschaft. Ja, dass du halt irgendwie anfängst, dich miteinander auszutauschen. Also ich finde nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie 20 Leute im Saal hast, die alle denken, wir sind alle einer Meinung. Und wenn du dann aber nach so einer Diskussion rausgehst, und das hatte ich gestern Abend, da verrate ich glaube ich auch nicht zu viel, oder werde ich, glaube ich, nicht indiskret, aber das hatten wir gestern Abend wieder und das finde ich toll. Du gehst halt aus dieser Diskussion raus, wo du am Anfang wirklich kontrovers debattiert hast. Und am Ende ist man aber irgendwie trotzdem miteinander wieder fein und geht halt trotzdem weiterhin respektvoll miteinander um und hat aber auch trotzdem allerseits das Gefühl, okay, wir haben jetzt hier irgendwie trotz allem irgendwie was geschafft für diese Schulgemeinschaft, auch wenn es nicht die Weltrevolution war. So, und das ist was, was mich tatsächlich sehr, sehr zufrieden macht und wo ich einfach auch das Gefühl habe, jetzt unabhängig von den inhaltlichen Fragen, die so entschieden werden, auch damit trägt man dazu bei, dass eine Schulgemeinschaft existiert und funktioniert. Durch so einen Austausch.
Und ich war ja auch, also wir waren ja alle auch in Schülervertretungen engagiert und ich finde es total spannend, weil ich ich sitze auch als externes Mitglied in der Schulkonferenz und wahrscheinlich würde ich eh nicht darüber reden wie du. Wenn ich mich aber in mein jüngeres Ich hineinversetze, mir dann Schulkonferenz vorstelle und wir reden über die Pausenrhythmisierung und es kommt durch, wie wir wollen, also wie die Schülerinnen und Schüler das gut finden, für mich wäre das schon eine kleine Weltrevolution gewesen, wenn ich ehrlich bin, dass das durchgegangen ist. Und ich finde aus der Sicht, das an mir zu denken, eigentlich auch total schön. Mhm. Also ich hätte gejubelt hoch 100. Weiß nicht, wie es euch geht, aber...
Längere Pausen. Yeah.
Auf jeden Fall besser.
Wer hat's gemacht? Marie hat's gemacht.
Auf jeden Fall besser als meine Tauschbibliothek.
Auch tolles Projekt.
Also,
nein, wirklich.
Also
ich eine kleine Weltrevolution, wenn man im Kontext Schule denkt.
Ja, oder auch, also weiß ich nicht, irgendwie auch wenn ich als Schülerin oder auch wenn Schülerinnen und Schüler, die ich begleite, was in das Schulprogramm reingeschrieben haben. Ich habe danach teilweise Anrufe bekommen oder Nachrichten und so. Wir haben es durchbekommen und dann irgendwie was alles getan worden ist, mit Lehrkräften geredet, mit Erziehungsberechtigten geredet, um das irgendwie durchzubekommen und irgendwie davor schon versucht, so Koalition zu bilden. Und das war die kleine Revolution und irgendwie auch Momente, wenn ich irgendwie jetzt mit Schülerinnen und Schülern rede, die ich begleitet habe und die jetzt mittlerweile eine Ausbildung machen oder studieren oder bereits berufstätig sind, die schon immer mal wieder sagen, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, es bringt was, sich einzubringen oder sich einzumischen und auch mitzureden.
In meiner Idealvorstellung ist Schule so ein bisschen so ein Demokratielabor, wo alle sich mal so ein bisschen austesten können und gucken, wie reagieren denn andere auf meine Meinung, wie bilde ich mir eigentlich eine Meinung. Und ich stelle mal die These in den Raum, dass ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach der Schule mich engagiere, mich einbringe in der Zivilgesellschaft, steigt damit, wenn dieses Demokratielabor in Schule Platz findet und funktioniert. Und ich da mir schon meine Kompetenzen aneignen kann, die ich dann nach der Schulzeit mit einem Studium in der Tasche vielleicht oder einer Ausbildung, wie auch immer, dann auf unsere große Demokratie loslassen kann. Ja.
Das finde ich, ist eigentlich ein schönes Schlusswort. So. Oder möchtet ihr noch was hinzufügen? Habt ihr noch was hinzuzufügen zu diesem Schlussstatement?
Vielleicht nochmal Glückwunsch zur 100. Folge.
ich habe gelernt, tatsächlich relativ schnell und relativ früh in diesem Bildungswesen, Themen werden dann politisch behandelt, wenn sie medial stattfinden. Auch eine Erfahrung mit dieser Bildungsverwaltung. Schöne Grüße in die Bernhard-Weiß-Straße. Nein, aber es ist tatsächlich so. Also vielleicht auch nochmal, um einen eigenen Satz dazu zu bringen, zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Was macht man eigentlich, wenn es an der Schule nicht läuft? Und das ist total gemein, aber ich stelle wirklich immer wieder fest, dass wo dann reagiert, wenn eine Schule in den Medien ist. Das ist total schlimm. Aber dann passiert halt was. Im besten Fall. So, das war jetzt mein Schlusspunkt. Danke sehr.
Danke,
ihr Lieben.
Danke,
danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ihr hier wart. Ihr beide das erste Mal. Und danke für diesen wunderschönen Blumenstrauß, der hier vor mir steht. Die vier haben mir nämlich einen Blumenstrauß geschenkt. Ich bin ganz gerührt, das ist schön. So, und jetzt bin ich doch ein bisschen gerührt, am Ende von Episode 100. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Wiedereinschalten, fürs Dabeibleiben. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, um irgendwie noch ganz, ganz viele Namen vorzulesen, aber danke an der Stelle an ganz, 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 ganz viele Leute, die mich in den letzten 100 Episoden unterstützt haben, sei es durch Zuspruch, sei es durch inhaltliches Zutun, durch gute Ratschläge, durchs Herstellen von Kontakten. Vielen Dank an ganz viele Pressestellen, die bereit waren, sich mit mir auseinanderzusetzen. Auch das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich finde, die gehen immer so ein bisschen unter. Also ich rufe ja selten bei den Chefs direkt an. Manchmal mache ich das. Aber meistens ist er dann irgendwie doch die Pressestelle und die machen das wirklich toll, die machen einen wichtigen Job. Danke an der Stelle dafür, danke an alle Schülervertretenden, danke an alle Lehrkräfte und auch danke an alle Eltern bis hierher, soweit, und auch danke an alle Schulleitungen. Das war jetzt nicht, okay, den Krieg ist nicht mehr gerettet. So, bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.